Die Digitalisierung und die KI beides zwingt uns dazu, analog besser zu werden. Und das ist eigentlich das, wo wir ansetzen müssen, wo wir vielleicht in ein paar Jahren uns gar nicht mehr leisten können, dass wir uns gar nicht überlegen, wie wir sprechen, wie die Stimme klingt, ob wir Fallfehler, Grammatikfehler und so weiter machen. Und was es noch viel stärker gibt, ist diesen Generation Talk, nämlich Wortarchaismen. Jetzt haben wir so viele Generationen am Teller der Wertschöpfung liegen. Können wir uns vom Enkelkind bis zur Oma eigentlich noch unterhalten?
Du liebe Tatjana, mit dir kann man ja über 1000 Themen sprechen.
Über Gott und die Welt.
Über Gott und die Welt natürlich. Aber jetzt haben wir so einen schönen Anlass, und zwar 100 Jahre Radio in Österreich. Am 1. Oktober war es 1924, nahm die RAWAG den Sendebetrieb auf. Wie siehst du Radio heute?
Also du weißt ja, ich habe meine ersten Schritte im Radio gemacht. Also ich kann mich noch gut erinnern, mein Radiodebüt war mit dem Dieter Mohr, den heute keiner mehr kennt, auf Ö1 in der Sendung Ambiente. Dann habe ich einen Moderatorenwettbewerb im Regionalprogramm gewonnen. Dann war ich bei Ö3. Also will sagen, ich bin dem Radio super verbunden. Und es fällt mir manchmal richtig schwer, wenn mich jemand fragt, und das wäre ich immer wieder gefragt, was ist denn der Lieblingssender? Mhm. Weil ich habe so viele Moderatoren in unterschiedlichen Sendern, wo ich Hausübungen mache und ihre Sendungen abhöre, wo es natürlich blöd ist, wenn man dann den einen oder anderen nennt. Deswegen sage ich wahnsinnig gerne Radio Apure. Ah. Kennt kein Mensch und ist urcool. Radio Apure ist ein Sender oder ein Projekt vielmehr, das nur Geräusche einfängt.
Sounds aus der Welt, oder? Ist das der?
Den Geräusch von einem Souk in Abu Dhabi, den Geräusch von, wo war ich zuletzt, weil da höre ich gelegentlich hin, weil ich bald wieder nach Australien fliege, von irgendwo einem westaustralischen Waldgebiet.
Känguru.
Also Folge, ne? Und das ist natürlich schon cool. Wie hat sich das Radio, also das Radio ist immer noch da, es ist 1 Milliarde Mal tot gesagt und das ist gar nicht wahr. Wir haben heute immer noch eine irre Reichweite, wir haben heute immer noch, wir lieben es, kuratierte Radiobeiträge zu haben. Also dass hier nicht einfach nur, natürlich kamen Spotify und Streamingdienste und Podcasts dazu, aber es ist nicht wahr, was die Menschen gesagt haben, dass sie das Radio verdrängt haben. Es stimmt einfach nicht. Und ich glaube auch, gerade wenn du, ich meine, wir haben Gott sei Dank keinen Krieg, wo Radio dann schon auch wieder eine andere Rolle gespielt hat, aber wir hatten Covid. Und als wir alle daheim gesessen sind, naja, klar haben wir auch ferngeschaut wie die Irren, aber ja, das Radio ist schon auch gelaufen, um hier Aktualität zu bekommen, Breaking News zu bekommen. Und was ich so mag, natürlich auch zu den Musikstücken dazu, Hintergrundwissen, eingebettet Biografiewissen, das hast du ja nicht auf Podcasts. Also ich finde, es ist stärker da denn je.
Aber man folgt dann ja auch bestimmten Sendern oder bestimmten Persönlichkeiten, oder? Also ich liebe zum Beispiel BBC Radio 6, ein toller Sender, da gibt es die Mary Ann Hobbs, die moderiert jeden Montag bis Freitag zum Mittag eine tolle Sendung mit Querbeet durch die Musiklandschaft, hat tolle Gäste natürlich immer vor Ort. Am Sonntagabend kann man sich dort von Iggy Pop
in seiner Ahnung hätten, dass er als einziger überlebt, diese harten
das
Jahre.
Das kommt dazu. Und da schaltet man halt wirklich zu gewissen Uhrzeiten auch ein, wenn man weiß, okay, Iggy Pop, Sonntagabend.
Das muss man, geht mir genauso und vor allen Dingen dann, also ich war ja in der Covid-Zeit, in der Corona-Zeit 3 Monate in Westaustralien und da habe ich wahnsinnig gern Radio Fremantle FM gehört, weil die einfach so super Lieder haben und es ist so fein. Und ich weiß, dass wenn ich so kurz davor bin und ich fliege ja immer Ende des Jahres wieder nach Australien, dass ich dann wieder verstärkt höre und es war mir so wichtig. Es ist wahrscheinlich jedem Menschen wurscht, aber es war mir so wichtig, bei den Sendern, die ich richtig gut finde, irgendwie auch zu schauen, dass ich interviewt werde. Und das habe ich geschafft vor 3 Jahren. Radio Fremantle FM hat eine ganze Stunde über meine Bücher und Kommunikation und wie ist es in Europa versus in Australien und was ist so ein bisschen auch der Unterschied. Also das fand ich super, hat keinen Menschen interessiert, keine meiner Kunden, aber ich fand es einfach super. Also ja, das gibt's. Man hat seine Favorites. Es gibt auch Zeit, Leuten, du weißt es, unter meinen Kunden ist einer, dem gehört der Sender Lounge FM.
Ja.
Und natürlich höre ich Florian Nowaks Lounge FM auch, weil es einfach schön ist, wenn es zwischendurch mal nicht gequatscht wird. Sowieso.
Aber wir schlafen ja zum Beispiel mit den drei Fragezeichen. Die gibt es ja seit gefühlt tausenden Jahren. Da sind ja noch immer die drei gleichen Sprecher. Die machen das seit 40 Jahren circa. Wir wachen mit dem Wecker-Moderator, mit der Moderatorin auf, wollen die jeden Tag hören. Warum sind uns Stimmen, du als Expertin, warum sind uns bestimmte Stimmen so nahe und prägen uns auch so?
Ja, also sie prägen uns. Wir sind mit vielen erwachsen geworden, muss man auch sagen. Und wir mögen besonders die nicht, die einmurteln und die versuchen, eine Personality-Show draus zu machen. Das ist dann auch für den einen oder anderen Star-Moderator immer wieder mal das Problem. Wenn du dir überlegst, sie sind sehr nahe in unserem Ohr. Mhm. Und sie erzeugen Atmosphäre. Und vom Ohr bis zum Hirn ist es nimmer weit. Das heißt, sie ist subkutan, uns auch wirklich Flöhe ins Ohr zu setzen, ob es der Ohrwurm ist mit Musik oder Ideen mit anderen Beiträgen. Das hat schon irgendwie, man muss es auch beherrschen. Radio ist ein sehr intimes Medium mit dem Mikrofon. Das ist auch einer der Gründe, warum sich da manchmal die Schauspieler sehr schwer tun. Ein Schauspieler hat gelernt, Räume zu füllen. Da muss man flüstern in der letzten Bühne hören. Das heißt, der Schalltrichter geht auseinander. Ganz anders beim Medium Mikrofon. Da geht's darum, leise Töne zu produzieren. Mhm. Und Menschen, die kommen, die Zeit in 5 Sekunden. Alter, das sind Nachrichten. Nein, die kannst du nicht spielen. Das ist schon was, wo man auch ein bisschen ein Ohr für leise Töne braucht und Atmosphäre schaffen muss.
Dieses Prägen habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ist das auch etwas, wo man gerne selber vielleicht mit der Stimme hin würde? Ist das, oder sind das so Fantasien, die man so unterbewusst auslebt? Warum sind Stimmen, die man vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang nicht gehört hat und dann sind sie wieder irgendwo? Also wie schafft das die Stimme?
Es hat was mit unserer Biografie zu tun. Es hat wirklich sehr viel auch mit uns zu tun. Es gibt zum Teil grottenschlechte Stimmen, schlecht sitzende und so weiter. Und trotzdem verbinden Menschen damit Teile, weil den habe ich immer gehört, als ich 16 war oder das habe ich und so weiter. Rudi Carrell war jetzt nicht der allergrößte Showmaster. Und für eine gewisse Schicht der Babyboomer ist das, also mein Gott, wenn sie den wieder hören. Wir haben das auch im Wurlitzer gemerkt, wie oft Rudi Carrell mit irgendwelchen Einlagen und Songs, also jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch sprachlich gefragt war. Also ich glaube, es geht darum, bin ich aufgewachsen mit Autofahrer unterwegs oder bin ich aufgewachsen mit alles Dinge, die heute eine Gen Z oder eine Gen Y in der Form gar nicht mehr hat. Auch was uns beide wahrscheinlich, also dich noch stärker, weil du bist jünger, als letzte Generation trifft durch dieses große Angebot. Ich meine, in der Zeit, in der ich begonnen habe, gab es nicht viele Privatsender, nämlich so gut wie gar nichts. Heute gibt's noch dazu die Spotifys und die Podcasts und so weiter. Heute verbinden Menschen auch manchmal mit Podcastern gewisse Zeiten und gar nicht mehr so mit
YouTuber.
Ganz klar.
Auch Berufswunsch YouTuber ist
genau. Riesengroß. Und nicht nur mit den kuratierten Radiostationen oder nicht nur mit denen, wo man sagt, okay, also mein Sohn hört nicht Radio. Ja, und wenn, dann ist es also eher was, wo ich sage, was ist denn das jetzt? Weil es irgendein schräger Pariser, weiß ich nicht, Privatsender ist, wo sie wilde Sachen machen. Ja.
Aber das sind dann diese prägenden Jahre, die, ich sage mal, zwischen 8 und 16 vielleicht, wo auch die Musik, auch wenn man die jahrelang, jahrzehntelang nicht mehr gehört hat, dann hört man wieder ein altes Lied, das man in dieser Zeit, wo man vielleicht das erste Mal verliebt
und
war.
Und es bringt dich sofort in die Stimme.
Und das macht die Stimme auch anscheinend. Voll,
ja, ich glaube, dass Lieder, neben Literatur, schafft es die Musik, uns in Verliebtheitszustände, in emotionale Zustände zu tragen. Und Stimme und Stimmung hängen da natürlich eng zusammen. Ja.
Du hast ja, wie du gesagt hast, für Ö1 gearbeitet, dann später für Ö3 auch. Ich glaube, zwischendurch auch für Radio Niederösterreich.
Ganz viel. Ich habe über Ö2, genau. Das haben die dort ganz selten gehört. Also wann immer ich gesagt habe, ich bin jetzt bei Ö2, das haben die gar nicht mögen. Mhm. Nein, bitte, wir sind Radio Niederösterreich, mir war's wurscht.
Nicht Radio Kern.
Da ist Wahnsinn, ja. Also da lag, genau, in der geografischen Absplittung. Ich hätte ja jetzt Ö2 logischer gefunden, weil es irgendwie der größere Ding ist. Ich habe über 300 Beiträge geschrieben und auch selber vertont. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also es war wirklich so, ich kann gut schreiben, ich kann schnell schreiben, ich kann auch gut meine Sachen vertexten, aber da waren, da sind mir zum Teil Dinge abgerungen worden. Peter Meissner war damals mein Chef, der ist auch jetzt schon in Pension, eh klar. Und der Peter kam zu mir und sagt, du, wir brauchen für die Sendung, du hast jetzt genau 8 Minuten Zeit, wir brauchen einen Beitrag. Und zwar irgendwie was, es wäre fein, was um Bankomaten und ihre Gefahren. Doch so genau die Angaben. Und dann bist du wirklich schnell. Und dann bist du, also wenn du 8 Minuten hast, also dann schaffst du es ja gar nicht zu tippen. Naja. Das heißt, du bist in einer Schreibrecherchie, damals war Internet noch nicht fett, ChatGPT bitte nicht vorhanden, ja. Und du musst dann auch noch raufrasen in den A1 und das Ding vertonen, etwas, wo du rumgeschmiert hast, wo natürlich der Drucker wieder nicht ging und du dann handschriftlich, also da habe ich gelernt, unter Zeitdruck zu funktionieren. Und ich hatte zum Glück auch wirklich Beiträge, wo ich Zeit hatte. Ich hatte eine 12-teilige EG-Serie. Damals gab es die EU noch nicht. Das war ganz arg, Philipp. Das war ganz arg.
Europäische Gemeinschaft.
Genau, weil es war schon so, ich musste, da habe ich das erste Mal auch gelernt oder erlebt, was Zensur heißt. Ich musste damals bei Johannes Twaroch, der mittlerweile verstorben ist, der Vater von Eva Twaroch, die auch schon verstorben ist, eine französische Korrespondentin, eine hervorragende, dem musste ich meine EG-Serien vorlegen. Und wenn das zu kritisch oder zu nicht passe war, aber ganz arg. Aber ganz, wo ich jetzt natürlich als jemand, der aus München kommt, Verwandtschaft in der Ostzone hat, hatte, ja, also ehemals, dann irgendwie erzählt habe, also ich kenne Zensur auch im österreichischen Rundfunk. Ja. Also das war schon hart am Wind, wie kann ich das so formulieren, dass meine Hörer wissen, ich bin für ein Europa, aber nicht nur eins, das nur auf Wirtschafts- und vielleicht auch auf ökologischen Überlegungen aufgebaut ist. Naja, das ist aber dann relativ schnell alles rausgeflogen und trotzdem habe ich meine Serie gemacht.
Aber das waren dann, also Stichwort wirtschaftliche, politische Geschichten.
Querbeet. Vom Gartenzaun über den Gartenzwerg, über, ich hatte Serien zum Beispiel, was auf der Speisekarte ist. Ich hatte eine auch 12-teilige Serie, warum hast du Sandwich, weil der Lord Sandwich nur mit einer Hand. Ich weiß alles über Boeufs, ich kann nichts kochen, aber ich weiß das alles von wegen, warum, weil ich eben da meine Serie hatte.
Was kann man denn so von dieser regionalen Berichterstattung, sage ich jetzt mal, für die Popkultur Ö3 oder auch die Hochkultur Ö1 lernen?
Ja, da kann man eine Menge lernen. Ich hätte vor allen Dingen, also irgendwie habe ich damals gemerkt, früher mich erkundigen müssen. Ich bin in diesen Moderatorenwettbewerb rein, habe den gewonnen, habe auf Ö1, wie ich da gesagt habe, meine ersten Schritte gemacht und im Nachprogramm mit dem Neheber, dem Katke und so weiter begonnen. Und ich fand das super. Daheim hatte ich ein kleines Kind, also ich war damals 19 und meine Tochter also war frisch auf der Welt. Und dann haben die immer gejammert, man verdient so schlecht beim ORF. Ich fand das gar nicht. Also wir waren damals an wie die Kirchenmäuse und ich fand das eigentlich richtig super endlich mal. Bis ich erfahren habe, man darf nicht für alle 3 Sender arbeiten zur gleichen Zeit. Ups. Also das war dann was, wo ich gemerkt habe, interessant. Gelernt habe ich also, ist, ob wenn man auch für ein Label arbeitet, dann gibt es da doch Unterschiede, erster Punkt. Und zweiter Punkt, dass du natürlich eine ganz andere Recherchetiefe fürs eine brauchst und eine ganz andere moderative Leichtigkeit, auch Laune machen fürs andere. Also man kann jetzt nicht in der gleichen Laune, die du so ein bisschen stimmlich reinbringst in einen Regionalbeitrag für Radio Niederösterreich, wo man ein bisschen ein Herz dabei hat, wenn der Tullner seinen Dackel ersticht, ja, also ich übertreibe jetzt, hier die gleiche Geschichte haben, wie wenn du Weltnachrichten oder wenn du irgendwie was anderes machst. Diese verschiedenen Farben in der Stimme. Was ist Informationssprache? Was ist letztlich auch Unterhaltung und moderative Sprache? Diese Amplituden lernst du dann schnell. Das war mein Learning.
Das heißt, wenn man beim Pförtner unten reingeht, bei den unterschiedlichen Sendern, hast du dann quasi deine regionale Stimme, deine Ö3-Stimme oder die Hochkulturstimme aufgelegt.
Und das hast du natürlich heute auch, wenn du im Parlament reingehst. Also wenn du im Parlament reingehst und sagst, grüß Gott, guten Tag, was hat das letzte Mal gesagt zu mir? Frau Lackner, sind Sie Wechselwähler? Ja? Wo ich sage, warum? Weil natürlich ist Guten Tag die Formel der SPÖ. Niemals würde ein SPÖler mit Grüß Gott begrüßen. Und ein ÖVPler sich wahrscheinlich nicht mit Freundschaft verabschieden.
Dann habe ich,
ihn gefragt, na, was sagen die Neos? Hallo. Und was sagen die Grünen? Die grüßen nicht. Ja. Also siehst du, so gibt es dann. Man kann mit Sprache und mit Stimme Nähe und Distanz herstellen. Und das ist schon auch was man zwischen Hoch- und Popkultur lernt. Und ich fand es so arg, dass es manche gab, die sich nur der Popkultur verschrieben haben, weil ich gefunden habe, also ich finde das fein, aber ich bin auch froh, dass ich meine eigenen Beiträge schreiben kann, die dann auch Leute hören, wo ich auch eine ganz andere Fanbase in Losdorf, in weiß ich nicht wo hatte, wo mir ältere Damen geschrieben haben, das haben sie so schön gesagt, ich habe das mit meinem Gartenzaun jetzt probiert. Weißt, das waren so die Anfänge von DIY. Ja, da waren auch so Tipps dabei, immer ein Ratschlag. Also ich hatte da durchaus unterschiedliche Fans.
Jetzt gibt es ja heuer noch ein Jubiläum, 30 Jahre. Heuer ist das, oder? 30 Jahre die Schule des Sprechens. Yes. Wie hat denn das angefangen damals?
Ja, wie hat das angefangen? Es hat begonnen, es gab damals einen wirklich tollen Leiter des Sprecherbüros im ORF, das war Arnold Meyer-Lange, ein riesiger Mann mit einer unglaublich tollen Stimme. Und der hat damals gesagt, Tatjana, du kannst, es ging immer um die Frage, wenn du wohin kommst, bei dem hast du aufschlagen müssen, bekommst du Sendereife oder nicht? Mhm. Und vor allen Dingen am Anfang kriegt keiner Sendereife, sondern dann musstest du mal zu irgendwelchen Sprechtechnikern. Und ich habe einfach vielleicht auch dem geschuldet, dass ich in München geboren bin, relativ bald Sendereife bekommen. Mhm. Und darüber hinaus dann den Auftrag vom Arnold, Mädchen, du machst das gut. Kannst du, der hat so ein bisschen eine Stimme gehabt wie Friedrich Lichtenstein. So, super geil. Kannst du da schauen, dass du auch ein bisschen mit Jungen arbeitest, links und rechts? Und das habe ich gemacht. Und Philipp, irgendwann waren es 11. Und dann habe ich gesagt, also ich habe daheim ein kleines Kind, also gratis mache ich das jetzt nicht mehr. Ich sehe, es scheint einen Bedarf zu geben.
Das heißt, das ist alles in-house passiert?
Das war alles in-house und das war alles gratis. Und das war natürlich alles unter dem Radar der eigentlich eingeteilten Hauptsprechtrainerin. Mhm. Aber weil die halt voll war oder ich glaube, der Arnold sie auch nicht besonders mochte, hat er sich halt gekümmert, dass das eher in seinem Sinn und schneller passiert. Und dann habe ich es irgendwann klar gemacht, ich mache das jetzt nicht mehr gratis, sondern ich mache das jetzt. Und dann waren die ersten waren Kinder und Geschäftsleute und ganz unterschiedliche, wo ich mir gedacht habe, wie soll ich denn da jetzt eine Zielgruppe machen, wenn die Kinder für Referate kommen, der kommt für seine Verhandlungen, sein Ding und da kommen jetzt die Profis, ich werde irre, ich kann ja kein Bauchladen sein. Und da war dann sehr klar, okay, wir müssen verschiedene Schienen einziehen. Ich habe 1994 begonnen mit 8 Trainern und war sehr stolz, meine Trainerin dabei gehabt zu haben. Das war Melita Czapka, eine unglaublich tolle Frau, die lange Radio und Fernsehen auch gemacht hat. Man sieht sie gelegentlich in seinem Bild der Capo. Und die so fehlerfrei beinahe war. Man hat mal versucht, für ihre Pension ein Hoppala zusammenzuschneiden. Mm. Ist gar nicht gegangen, weil gab's nicht so, die war echt ein Roboter, ja. Und da ging's los und wir haben am Bauernmarkt begonnen, im ersten Bezirk, sind dann in die Postgasse, weil ja dann die Christina, meine Tochter, schon irgendwie 5, 6 war. Dann habe ich eine Wohnung oben genommen, damit ich mit dem Lift in die Arbeit fahre und sie halt, das war praktisch, damit ich Hausübung machen kann. Dafür durfte es dann am Abend meine Stunde später sein, weil ich ja keine Transferzeiten hatte. Dann geht dir das auch auf die Nerven. Denn wenn dir dann irgendwie Kunden beim ersten Schnee sagen, Tatjana, draußen schneit's. Und ich war nie draußen, weil ich einfach in der Arbeit war und hatte dann dort 2 Ebenen, 2 Stöcke. Und dann sind wir 2005 in die Dorotheagasse gezogen und dort toben wir jetzt.
Aber wie bist du überhaupt zu deinen Skills gekommen? Ja. War das Gesangsausbildung, habe ich mal gehört?
Ich glaube ganz anders. Ich sag dir, also heute im Nachhinein war es, glaube ich, durch eine Amour-Fou. Ich glaube so wie alles. Amour-Fou. Ich war 16 und hatte einen Freund, der war viele Jahre, um nicht zu sagen 30 Jahre älter als ich. Und der war Buchhändler. Mhm. Und der hatte ein Tonstudio. Und für mich war das spannend. Der Dieter ging in Konkurs. Und zwar volle Kanne. Und dann war irgendwie, also ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, wo ich gelernt habe, boah, da kannst du Geld machen. Ja. Also die haben recht gut verdient. Und dort hatte ich auf der anderen Seite einen, wo man sieht, Masseverwalter, ganz andere Vokabel, Konkurs. Was ist der Unterschied zwischen Ausgleich, Konkurs? Und da bin ich dann immer nach der Schule hin und habe ihm geholfen, da irgendwie Bücher zu schleppen und aufzuräumen. Und als Dankeschön hat der mich in sein Tonstudio immer wieder mal gelassen, auch mit Aufträgen bedacht. Ein Tonstudio, in dem Oskar Werner schon war. Oh. Und genauso hat es ausgeschüttet. Und dann war, glaube ich, der Dieter, der gemeint hat, du auf Radio Niederösterreich, weil ich habe doch das gar nicht gehört, ich hätte das ja gar nicht gewusst, gibt es einen Moderatorenwettbewerb, du hast doch jetzt schon so viel eingesprochen, wieso meldest dich da nicht? Wo ich sage, was ist denn das? So ging's los eigentlich. Und ja, es kam dazu von den Skills, Ich habe mich lange Zeit mit meiner Gesangsstimme auseinandergesetzt. Daher ist auch die Atemtechnik klar, die Stimmführung, dieses ganze Regelwerk im Körper. Aber es ist dann einfach mit Baby nicht mehr machbar, dass du 6 Stunden irgendwie Oper trainierst am Tag. Und dann bin ich von der singenden Stimme zur sprechenden gewechselt und so ging es dann los.
Hattest du da eine klassische Ausbildung als Sängerin?
Ich bin quasi immer so am Sprung gewesen in die Hochschule, ins Konservatorium, da mich vorzubereiten und so weiter. Aber weißt du, auf der anderen Seite, ich war 19 und Mutter und habe damals geraucht wie die Föst, weil ich gefunden habe, eine gute Stimme hält es auch. Die Frau Callas hat Pfeife geraucht und auch sehr cool gesungen. Der Domingo hat auch geraucht, immer wieder mal, und hat auch toll gesungen. Also komm, natürlich würde das allalong nicht funktioniert haben.
Aber mit 19 geht das
noch. Mit 19 geht es noch und dann gewinnst du auch noch irgendwie eine Audition oder wirst auch irgendwo angenommen und so. Aber Philipp, ich hatte mega Lampenfieber. Und deswegen habe ich so wahnsinniges Verständnis.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Beim Singen habe ich so Lampenfieber, also das ging auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas jemals gerissen hätte.
Singst du noch?
Nein. Also für mich irgendwie.
Unter der Dusche.
Wenn ich meinen Sohn segieren will, dann, also, oder mit meinen Enkelkindern, die finden das immer ganz toll, ja, weil, also das ist sowas. Aber nein, um Gottes Willen, niemals. Und deswegen glaube ich aber auch, dass ich so Verständnis habe für Menschen. Ich habe es natürlich in der Sprache nicht. Du kannst nicht für ein paar Millionen Leute Sendungen machen, wenn du Lampenfieber hast. Aber ich verstehe das Gefühl und ich kenne das Gefühl körperlich von weichen Knien und trockenem Mund und Herzrasen. Und ich glaube, das ist schon auch notwendig, um diese Empathie dann für den Job zu haben.
Ja. Das heißt aber, ohne diese Leidenschaft für das Singen wäre vielleicht dann die Leidenschaft für das Sprechen
weiß dann so gekommen? Weiß ich nicht, weil natürlich verschwiegen habe ich dir auf der anderen Seite, dass ich ja ein richtig schlimmes Kind war. Also ich war ja wirklich schlimm. Sie konnten mir leistungsmäßig nie was machen, aber ich habe schon geschaut, dass ich in der 7. Klasse im Halbjahr 5 nicht genügend, damit ich eine Verhandlungsbasis zu Hause habe. Freunde, was ist es euch wert, wenn ich das umdrehe? Weil das Umdrehen war nie mein Problem. Also natürlich habe ich daher reden und auftreten können, weil das musst mal den Mut haben. Und natürlich hatte ich Deutschlehrer oder einen speziell, der gesagt hat, du musst zu Redewettbewerben. Du bist wirklich talentiert, mach das. Wo ich gefunden habe, Redewettbewerb, da jetzt mit anderen gegen andere labern, ich weiß nicht. Und das habe ich aber gemacht und ich fand das cool. Also diese rhetorische Seite und politisches Interesse und politische Bildung und so weiter. Ich komme aus einem 68er Elternhaus, wo viele Philosophen, viele Politiker, viele Künstler bei uns zu Hause
waren.
Viele
Diskussionen.
Unendlich. Also weißt du, Eltern, wo es nicht reicht zu sagen, ja, mache ich, Entschuldigung, sondern du musst bis um 3 in der Früh deine Sicht darlegen. Also ja, ich hatte
Reden. Aber das war dann, ich habe keinen Bock auf die Schule, war dann einfach nur, okay, ich habe keine Lust, da mitzuspielen.
Ja, wahrscheinlich beides. Also auf der einen Seite habe ich so Eltern gehabt, weißt du, die anderen mussten Leistung bringen und bei mir war es eher so, wenn ich einen 3er in Mathe gebracht hätte oder eine bessere Note, dann hätte ich sofort gehört, was bin ich für ein systemkonformer Soldat und habe ich nicht das Gefühl, mit meiner Jugend was anderes anzufangen. Also es war eher so rum. Und ich war ja daheim die Konservative. Ich war ja die mit Operngesang. Also die sind ja alle Carlos Santana und ich weiß nicht was und Led Zeppelin furchtbar. Alles wahnsinnig viel Lärm. Ja. Und ich habe gefunden, Kinder, probiert es doch mal Mozart oder versucht es einfach mal mit Bach. Es ist Ostern, wir könnten mal Bach hören. Und meine Mutter hat mir an meinem 12. Geburtstag gesagt, sie leidet unter meinem Konservativismus und das hat sich bis heute nicht geändert.
Das ist dann die umgekehrte Revolution.
Furchtbar. Und ich sage immer, Woodstock ist tot, alles ist gut.
Aber 30 Jahre deine Schule, wie hat sich denn grundsätzlich wie haben sich die Skills geändert? Was muss eine Sprecherin, ein Sprecher heute leisten, was damals vielleicht nicht so notwendig war, während vielleicht andere Skills nicht mehr so gefragt sind?
Also was sicherlich wegfällt, ist durch die technische Geschichte diese vielen Durchwahlklappen. Also als wir begonnen haben, war Sprecherei noch sehr fokussiert auf, du willst ins Radio, du willst ins Fernsehen oder du willst Anruf beantworten und so weiter. Da gab es noch keine Handys, es gab noch keine Systemstimmen. Ich habe damals unter meinen Lektoren Menschen gehabt, die man halt gar nicht mehr kennt. Ich hoffe, dir sagt es noch was, wie Frank Hoffmann, Ernst Grissemann und so weiter, die natürlich große Sprecher waren. Ich glaube, der Frank hat Siemens gemacht damals, wo es eine...
Grissemann, The Voice, wurde er, glaube ich, genannt.
The Voice, genau. Also wirklich Menschen, wo Firmen sich ausgewiesen haben, wir haben Franz-Robert Wagner, war auch bei uns Lektor, oder wir haben den Grissemann oder wir haben den Hoffmann als Stimme. Es gibt keine Durchwahlklappen mehr, also gibt schon, aber es wird nicht mehr jeder besprochen. Nee. Keine Firma kann sich heute mehr das leisten. Das heißt, was hat sich geändert? Es ist heute vieles an die KI gegangen, was so niederschwellige Dinge sind, wie Systemstimmen. Also ich war 15 Jahre lang die Systemstimme der Österreichischen Post AG. Bei mir selber habe ich es gemerkt. Jedes Postamt von Unterscheißleiten bis irgendwo habe ich besprochen. Ich war so die Chrissy Lohner für die Postämter und die Chrissy hat die ÖBB gemacht. Heute ist es erledigt. Heute gibt es Systemstimmen, heute gibt es KIs, heute gibt es irgendwas. Was hat sich noch geändert? Podcast gab es nicht. Ja. Wenn du heute sagst, du willst Sprecher werden, dann machst du das nicht, weil du Radio oder Fernsehen machen willst, sondern weil es Erklärvideos gibt, weil das Geld heute in der Wirtschaft liegt. Jede Firma hat eine Website, die braucht Erklärvideos, die braucht Manuals. Die Firmen haben heute nicht mehr das Geld, dass sie ihre Mitarbeiter schulen lassen. Also gibt es dann sowas wie Podcasts, wo man sieht, hat sich da das angehört, ist das an alle geflossen. Wir haben heute wesentlich mehr Möglichkeiten und damit ändern sich auch die Skills. Mhm. Denn wenn ich ein Erklärvideo mache oder wenn ich einen YouTube-Kanal für eine Firma einspreche oder irgendwie einbaue oder ich habe gestern ich werde auch gebucht für Podcasts, wenn ich für eine Bank ein ganzes Podcast-System mit Sounddesign und so aufstelle. Mhm. Gestern ging es auch um so eine ähnliche Sache. Dann brauchst du andere Skills. Du musst wissen, wie Dinge funktionieren. Und es geht nicht nur darum zu sagen, herzlich willkommen bei der Österreichischen Post AG. Das ist auch lieb, aber die Werbung hat sich geändert auch. Es geht heute darum, und daran merkt man, finde ich, alte Sprecher, die aus der Zeit gefallen sind. In den 80er Jahren war vieles Push. Skons, jetzt kauf. Mhm. Die Lebensmittelbiller heute macht es auch noch so ein bisschen im absoluten Pushen. Wir leben heute aber weitgehend im Pull-Effekt. Okay. Du musst heute nicht mehr draufdrücken, sondern die Mischung finden zwischen der Claim, die Firma, die das zahlt, muss natürlich gehört werden, aber es muss auch ein Stück more sophisticated daherkommen. Mhm. Und das muss man können.
Ist es auch so, dass jetzt heute vielleicht viel mehr Frauen auch den Sprecherberuf ergreifen?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, die du mir da stellst. Wir müssen ja durch die Statistik Austria Statistik führen. Mhm. Und es liegt recht ex aequo. Es ist ein Touch mehr Frauen, immer wieder mal saisonal. Mhm. Dann haben wir wieder mehr Männer, wo dann die Mädels sagen, ist das immer noch ein Männerberuf? Was wirklich der Unterschied ist, ist der Beweggrund, warum sie es tun. Mhm. Wenn man einem Mann wie dir dreimal sagt, Mei, du hast eine schöne Stimme, dann wirst du irgendwann sagen, ja, vielleicht kann ich damit Geld verdienen oder vielleicht, warum nicht? Oder ich mag es eh mit irgendwas. Dann gehst du und fragst. Viele Frauen machen es eher aus dem Punkt der persönlichen Journey. Mhm. Wir leben immer noch in einer Männergesellschaft und wenn man da als Frau auch unterwegs in Meetings sein Handwerk, das in dem Fall im Mundwerk liegt, beieinander hat, ist das nie ein Fehler. Und der dritte Punkt, der ist mir erst in den letzten Jahren aufgefallen. Viele machen das als Investment in die dritte Säule, Frauen jetzt. Mhm. Die gehen davon aus, wenn das stimmt, was uns die Wissenschaftler sagen, wir wären alle 90, 100 Jahre alt, dann ist das voll super, aber den Blödsinn muss der leisten können von 66 weg. Und wenn dann im letzten Drittel Reden nimmer geht, na okay, dann ist echt viel. Das heißt, die investieren eigentlich in ihre Altersvorsorge, was bei Männern gar nicht der Beweggrund ist. Logisch, weil statistisch gesehen trifft die Altersarmut auch eher Frauen.
Männer gehen ja auch nicht zum Arzt und machen Vorsorge.
Ja, das ist interessant. Sie gehen nämlich in Wahrheit sehr brav, wenn sie eine Frau dahinter haben, die für den Termin ausmacht. Aber wenn sie Single sind, nicht. Hast du recht.
Das ist ein Punkt. Ja. Kannst du nach all den Jahren in diesem Job auch sagen, was eine schöne Stimme ausmacht?
Ja, es ist natürlich subjektiv und es ist modenunterlegen. Denn wenn du dir heute eine Zeit im Bild da Capo anhörst oder irgendwas aus alten Zeiten oder bring er mir den Krug, Raul Aslan oder die Hörbiger im Burgtheater der 60er Jahre, da ist es schon klar, warum Oskar Werner damals auch so ein Star war, während die alle vorne R gerollt haben, war er der Erste, der mit einem französischen Rachen-R an die Burg kam und das Mary, bring mir das Brot, klingt halt provinzieller als Maria, bring mir das Brot. Mhm. Also das ist schon mal der eine Punkt. Es ändern sich Moden. Frauen haben früher deutlich höher gesprochen, weil wir lieb waren, weil wir service-minded waren. Hör da Hans-Moser-Filme an, die sind alle kopfstimmig, die Mädels, das ist irre. Mhm. Ja. Also in Heimatfilmen, finde ich, merkt das ganz gut. Das ist der eine Punkt. Also es gibt Moden. Der zweite Punkt, es gibt auch sowas wie, bin ich gemacht oder nicht? Denk an die Kosmetikbranche. Wenn dir heute eine gegenüber sitzt, sagen wir Mitte 40, mit grauen Haaren und offensichtlich gekräuselter Stirn, dann empfinden wir das als natürlich und die ist nicht gemacht. Das finden die einen voll super und die anderen, um Gottes Willen, wie kann man da jetzt totes Horn grau runterhängen lassen, dann schneidet's da halt ab. Also wir haben da verschiedene Dinge. Und so ist es bei Stimmen auch. Wir hören heute, hat sich jemand um seine Sprache oder auch um seine Stimme gekümmert? Wir leben in einer auf Sprache zentrierten Welt. Oder ist es was, wo man sagt, na, wo siehst du, bitte, also auch mein Inhalt. Wir haben beides. Und dazu kommen dann auch noch Sachen wie, also ich glaube, dass von 100 Menschen oder Männern, wenn du sie fragst, jetzt wahrscheinlich die Mehrheit sehr kopfstimmige Frauenstimmen nicht voll super finden, wo man sagt, halte ich jetzt nicht eine Stunde lang aus. Es gibt aber auf der anderen Seite auch das Phänomen, dass wir spüren, dass es manchen Männern und Frauen unterschiedliche Dinge gefallen, bei Männerstimmen zum Beispiel. Also wenn er das Gefühl hat, er badet gerne in seiner Teaserstimme, ist das vielleicht was, was Frauen jetzt gar nicht so super
finden? Es wird auch schnell langweilig, oder? Und das dann klingt vielleicht kurz mal schön, aber eine Stunde lang kann man sich das
und nicht anhören. Und eine Stunde lang, also schlagst du mit dem Tisch auf, genau, mit dem Kopf auf den Tischkante ab. Und dann haben wir auch noch sowas wie die Altersstimme, die heute viel wichtiger wird, weil wir auch Best-Ager in Tonstudios finden. Auch der Frosch im Hals wird älter. Ja. Und es gibt dann sowas wie die Quintenschaukeln bei Frauen. Geh mal in eine Weihnachtsmette. Also wenn die dann irgendwie einen Ton gerade mal halten können, wenn die so daher, ja, und man sagt, oh mein Gott, wo bin ich hier in der Operette? Die macht es nicht absichtlich. Diese Quintenschaukel entsteht dadurch, dass die einen geraden Ton nicht mehr halten kann, weil so viele Töne mitschwingen. Und es gibt bei Männern die Altherrenstimme, wie du sagst, die klingt also die ersten 2 Minuten super und das war's. Ja. Und der hat irrsinnig das Problem, dass er über einen Geräuschpegel nicht drüber gehört wird im Kaffeehaus, dass man immer sagt, was hast du gesagt, Hubert? Und da habe ich mich also in den letzten Jahren darauf spezialisiert, auch auf die Altersstimme, weil ich das einfach super wichtig finde und weil ich das so arg finde. Ich meine, jetzt bin ich selber 54 und zweifache Oma. Meine Enkelkinder sind 7 und 4. Und ich finde es so arg, dass wir auch in der Marketing-Einteilung, also ich wäre jetzt, bin ich noch nicht, aber in ein paar Jahren sind wir dann sowas 60 plus. Also Freunde zwischen 61 und 91, das finde ich eine wilde Unterteilung. Also das finde ich irgendwie, da hat man sich noch nicht viel überlegt. Bis vor wenigen Jahren gab es 60 plus noch gar nicht, sondern wäre ich 50 plus gewesen und damit ja im selben Boot wie Erica Freeman, mit der ich gerade einen Podcast gemacht habe, die Erica ist 97. Ja? Oh wow, ja. Also schönen Dank. Also das ist dann was, wo ich finde, naja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen unterschattieren. Und das ist auch stimmlich.
Aber das ist voll das interessante Thema, weil fällt mir jetzt erst auf, aber wie hat sich deine eigene Stimme verändert?
Sehr.
Und wie gehst du damit um?
Also meine Ikone ist bei mir im Haus, ist 83, heißt Ingeborg Gianni. Ingeborg ist so die Grande Dame des Österreich, also schon des österreichischen Rundfunks, die sehr viel Ö1 gemacht hat, die mit bei Ö3 dabei war. Also auch wenn sie nicht mag, dass man sich daran erinnert. Und die Ingeborg raucht wie die Föst.
Noch immer?
Immer noch. Auch wenn sie es zwischendurch mal so getan hat, dass jetzt sie aufgehört. Ich weiß es das nicht. Ich habe sie immer, nämlich die sie erwischt hat. Und dann haben wir halt miteinander eine geraucht. Also ich rauche sehr sporadisch. Also ich bin kein Raucher, aber also wenn irgendwo was los ist, dann rauche ich eine mit. Und wenn die Ingeborg ertappt wird, dann rauche ich eine mit. Das heißt also alleine dieses Rauchen ist schlecht für die Lunge, nicht zwingend für die Stimme. Das ist auch noch ein Thema. Also das heißt, gerade der Ingeborg, ihre Stimme ist sehr dunkel, ist sehr voll, ist sehr rauchig, ist sehr brrr und ist cool. Ja, manche Stimmen, also diese jungen Stimmen oft, ich merke es bei meinen Studierenden, wenn die sofort in die Kopfstimme abziehst und ich möchte aber ernst genommen werden, viele Stimmen da draußen hängen zwischen Gaumensegel und Brustkorbbereich, weil sie einfach noch echt im Körper stecken. Und das ist was ich so erfüllend finde, wenn man irgendwie da antauchen kann. Wir haben bei uns eine Atemabteilung, eine Sprechtechnik, eine Stimmbildung und die rauskommt und einfach nach einem halben Jahr nimmer klingt, als wäre sie 12. Was gut ist, weil sie ist ja eigentlich 26 und irgendwie ja bald schon am Weg ins Management und da ist es dann auch wichtig, gehört zu werden. Also viele haben so, kriegen von mir das Motto als Label am Anfang, weg vom Medi hin zur Lady und dann tauchen wir mal die Stimme raus und dann mischen wir sie ab und das macht schon was aus.
Hattest du selber schon mal Bedenken oder auch Angst, deine Stimme irgendwie zu verlieren? Du lebst ja davon.
Ja. Also ich hatte irgendwann 2006, also das war ja überhaupt Wahnsinn, wieder waren es die Männer, Philipp. Ich hatte eine Beziehung, die gerade zu Ende ging und es ging mir ganz nah und du weißt, im Hals ist ein Emotionschakra und bist du fertig. Und dann habe ich gern einen Radunfall gehabt und war halbes Jahr im Rollstuhl und also super. Und in der Zeit habe ich aber dann Körperspracheseminare machen müssen, mhm, aus dem Rollstuhl. Ich bin mir vorgekommen wie Stephen Hawking. Und in der Zeit ging's los. Ich war beim Reinhard Kirsten, also der Arzt für uns Sprecher und Opernsänger und so weiter, Polyp auf den Stimmbändern. Mhm. Ein Daumennagel groß. Polyp zeichnet sich aus, dass wenn du einen Ton sagst, schließen die Stimmmembranen nicht mehr, sondern du brauchst wahnsinnig viel Anstrengung, damit ein Ton kommt. Ja. Das geht übrigens auch aufs Herz. Also Sprechen grundsätzlich, mhm, geht aufs Herz und das dann besonders. Und dann, also war klar, geht nur noch OP. Und er sagt, du, aber auf den Stimmbändern operieren. Ich sag das ehrlich, also viel Spaß. Und dann habe ich gearbeitet mit mir. Und dann habe ich geschaut, dass ich in der Atemtechnik war. Und ich habe meine Brrr-Übungen. Und er ist weg. Er ist einfach weg. Es gibt nicht mal mehr eine Narbe. Aber es heißt, emotionaler Stress, falsche Belastung, zu viel auch an, kann ganz klar zu Stimmbandknötchen, internen Schwächen und Polypen kommen. Mhm. Ja, man kriegt sie auch wieder weg. Ich finde, die OP sollte erst das letzte Ding sein.
Ich muss noch mal ganz kurz zu dem Thema Frauen und Männer in der Sprecherausbildung oder im Sprecherberuf. Sind dann, es gab ja immer so dieses Klischee, okay, eine Universum-Doku, ja, oder Terramata, das kann nur Otto Clemens oder eine dieser Männerstimmen sprechen. Hat sich da auch das Bild irgendwie gedreht?
Nein. Also es ist immer noch so, Universum ist, also jetzt für Österreich gesprochen, das Evangelium. Und also da gibt's jetzt auch gelegentlich Frauen, aber nein, nicht in der Mehrheit. Es ist vor allen Dingen, wo du es merkst und wo es jeder unserer Zuhörer beobachten kann, bei Kinoteasern so, zwei Drittel der Kinoteaser, gerade wenn es Action-Teaser sind, sind in der Hand von Männern. Und deswegen bin ich so wahnsinnig stolz. Als wir wahrscheinlich ein paar Lehrgänge vor dir, ich würde mal sagen zwei Jahre davor, hat eine bei uns abgeschlossen, die Robin Frank. Und die Robin, ja, hat von der Sprecherprüfung weg, wirklich sofort in der kommenden Woche dann, diesen Sissy-Film, diesen mit dem Mittelfinger, mit der Creeps, den hat sie geovervoiced fürs Kino, als Kinoteaser. Und das war ein Riesenhallo, dass eine Frau, die aus der Schule des Sprechens kam, da quasi wirklich eine Domäne, und ich meine, die ist heute, die lebt heute von der Sprecherei, ist eine, ja, wirklich, also gefragte Sprecherin, macht auch singt nebenbei und so weiter. Aber ja, es ist immer noch so, wenn es ein Systemstimmerl sein soll oder ein Anrufbeantworter, dann schauen wir bei den Damen. Und wenn es irgendwie was Wissenschaftliches, was Fundiertes, da kommen wir nicht raus aus der Geschichte.
Also siehst du das auch so als deine Mission an, als hier Geschäftsführerin seit 30
Jahren? Ich finde es super
wichtig. Frauen zu pushen?
Ja, ich pushe Frauen. Also ich finde dieses Empower the Mädels super wichtig. Und ich finde vor allen Dingen wichtig auch, und deswegen gehe ich da auch nicht runter davon, sie müssen es für die Sprecherprüfung können. Denn wenn wir das hinkriegen, dass sich das irgendwie dreht und durch unsere Sprecherinnen am Markt besonders, ja, dann müssen sie es aber können. Ja. Weil dann können wir nicht sagen, jetzt haben wir gefightet für und dann sagt die Universum. Ja, also nein, sondern dann müssen wir es auch parat haben. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, viele, viele meiner Absolventinnen werden für Dinge gebucht, wo ich noch weiß aus den 80er Jahren, cool, freut mich total, wäre eigentlich ein Männerstück gewesen, aber geht schon.
Du hast das Stichwort früher schon genannt, KI, künstliche Intelligenz. Audible, was ja zu Amazon gehört, testet das jetzt immer mehr. Ich glaube, es wird auch schon eingesetzt. Ich lese zum Beispiel gern die New York Times online. Da kann man sich ja jeden Artikel vorlesen lassen. Dann gibt es die schönen großen Premium-Artikel, die werden noch von richtigen Menschen eingelesen. Der Rest, sage ich mal, normale Meldungen, wahrscheinlich auch Agenturmeldungen, die halt auf der Seite landen, die werden von einer KI-Stimme gelesen. Wie gehst du mit dieser Entwicklung um?
Ja, also das ist natürlich etwas, weißt eh, da gibt's auch bei uns in der Sprecherwelt so die einen, die Queen of Dawns, die sagen, siehst du, unser Berufsstand stirbt aus und die KI übernimmt alles. Dann gibt's die, die sagen, ich weiß nicht, mit betrifft es gar nicht. Also meine Dinge ist, ich glaube, die Wahrheit ist in der Mitte. Ja. Ich glaube, es ist so, dass alles, was unterschwellig ist und auch in unserem Job etwas, wo man sagt, kann man auslagern, kannst du irgendwie den Erklärvideo-Ding, kann eine KI machen, ja, dass das möglicherweise von der Stange geht. Überall dort, wenn du, ich meine, Alexa und Siri können schon reden, nein, dir ein Hörbuch vorlesen zu lassen, macht noch keinen Spaß. Diese Nuancen, Emotionen zu erzeugen, Farben in die Stimme, das ist tatsächlich was, wo ich den Eindruck habe, nein, da sind wir noch nicht. Denn auch wenn ich dich heute von wegen Deepfake Dinge sagen lassen kann, die du nie gedacht hast und 10 Leute glauben, oh mein Gott, wissen wir alle haben diese Dinge noch nicht so verfügbar, dass wir es machen können. Und es wird wahrscheinlich irgendwann dorthin gehen, wo man sagt, ähnlich wie bei den gemachten Gesichtern und den nicht gemachten Gesichtern, wo es dann wahrscheinlich auch ein Trademark sein wird, wir haben uns den Philipp Dulle geleistet als Sprecher zum Beispiel für ein Erklärvideo und nicht die KI-Stimme XYZ. Denn erinnere dich an den chinesischen Markt. Wir hatten schon vor 4 Jahren diesen Nachrichtensprecher, der dort ja ein KI-Sprecher war. Der hatte keine Regelschmerzen, keine weiß ich nicht, Urlaubsansprüche, Migräne. War nie krank und diesen Covid hat funktioniert. Aber jetzt 4 Jahre später, nein, es ist nicht so, dass der ganze asiatische Raum jetzt nur noch mit KI-Sprechern in der chinesischen ARD oder Zeit im Bild unterwegs ist. Wir Menschen waren mal Säugetiere. Und wir wollen schon das Gefühl haben, hier gibt's ein Gesetz der Resonanz. Mhm. Und das haben wir halt jetzt mit Robots nicht so. Weil sonst hätten wir es ja alle, ja. Da waren alle damals begeistert, bist du fertig, das wird eine Revolution, es wird nie wieder Nachrichtensprecher geben. Ich glaube eher, wir müssen uns ein bisschen drum kümmern, und das ist mein großes Credo, die Digitalisierung und die KI beides zwingt uns dazu, analog besser zu werden. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo wir ansetzen müssen, wo wir vielleicht in ein paar Jahren uns gar nicht mehr leisten können, dass wir uns gar nicht überlegen, wie wir sprechen, wie die Stimme klingt, ob wir Fallfehler, Grammatikfehler und so weiter machen. Und was es noch viel stärker gibt, ist diesen Generation Talk, nämlich Wortarchaismen. Jetzt haben wir so viele Generationen am Teller der Wertschöpfung liegen. Können wir uns vom Enkelkind bis zur Oma eigentlich noch unterhalten? Also ich habe nachgeschaut für unseren Talk heute. Jetzt diese Woche sind gerade wieder Wörter aus dem Duden rausgeflogen. Wörter wie Wählscheibe, Bandsalat, Poussieren, Lichthaus, Tirillieren, weil sie keiner verwendet.
Die Wählscheibe?
Die Wählscheibe.
Vom Telefon?
Gone, ja. Das heißt, wir verlieren jede Woche Worte oder Wörter, die sind weg, unwiederbringlich. Ja, es kommen neue dazu. Es gab in den 60er Jahren noch keinen Heizpilz, Poolnudel, Fanmeile. Was kam noch irgendwie dazu? Also Bandsalat ist zum Beispiel auch...
Aber ist vielleicht auch ganz gut, oder? Man muss sich ja auch trennen können.
Man muss sich auch trennen können und da sind wir dort. Sprache ist beweglich. Also Bandsalat ist auch rausgeflogen, weil keiner mehr heute weiß, was ein Bandsalat ist. Dazu, was ist neu? Balkonkraftwerk für die ganze Photovoltaik. Triggerwarnung, ja, gab es auch in den 50er Jahren noch nicht. Naja, und Fanmeile, Heizpilz und so weiter. Also das heißt, Sprache ist beweglich, das darf sie auch sein, aber wir müssen schauen, wenn die Oma sagt, mein Gott, Philipp, bist der Pfiffikus, dann musst du wissen, was der Pfiffikus ist, weil für dich ist es ein Schnellchecker. Und für die Oma war eine Raute noch Raute und noch kein Hashtag. Und für die war das noch Trick 17 und noch kein Lifehack. Also da müssen wir eher auch innergenerationell schauen, dass wir uns nicht vom Teller verlieren.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur KI, weil ich immer noch das gedacht heute in der Früh. Würdest du deine Stimme verkaufen an eine KI-Firma?
Es wurde mir angeboten um mehr als 1 Million Euro.
Okay.
Und ich habe es nicht gemacht.
Warum?
Weil ich es für wahnsinnig gefährlich halte. Also ich meine, die Millionen, ach gerne, komm, super. Dafür, ich meine, es ist nicht ganz einfach. Es ist nicht so, du kriegst die Millionen, gib deine Stimme her, sondern du sitzt da ungefähr 200 bis 300 Stunden in der Dunkelkammer, musst sinnlose Worte vor dich hinsagen und oder da, damit das alles daherkommt. Aber dann gibst du es aus der Hand. Dann gibst du es nämlich auch mit dem AI-Act, den wir jetzt gerade hier liegen haben, der ein bisschen ein löchriges Netz ist, aus der Hand. Also ich weiß es von einem Kunden von mir, der um ein paar Millionen sein Unternehmen in England verkauft hat und sich genau mit diesen Dingen befasst und der seine Eltern vertont hat, weil er einfach sagt, die sind schon alt und er will sie nicht verlieren und die hat er irgendwie in die Dunkelkammer gesetzt und die hat er overvoiced. Makaber, wie ich finde.
Ja, ich habe auch spooky irgendwie.
Makaber, wie ich finde. Und im Zuge dessen war halt die Frage, Tatjana, ist das nicht auch was, um wie viel und so weiter, wird es nicht und Co. Nein, würde ich nicht. Denn solange wir Dinge können, was ja super ist, wo wir aber noch nicht wissen, was wir damit dürfen oder sollen oder in welche Richtung es geht, finde ich das einfach ja so ein bisschen wie eine Niere spenden. Natürlich, ja, tausche Niere gegen Parche. Es gibt Menschen, ja, du kannst doch mit einer Niere leben, aber ich glaube nicht besser. Und das ist so ein bisschen da der Punkt. Mhm. Solange wir in einer Welt leben und wir können heute auch medizinisch ganz viel, wo die Frage ist, soll man es können, dürfen wir es, wie ist da die ethische Geschichte? Aber solange wir diese Dinge nicht geklärt haben, finde ich, das ist eine Fehlinvestition.
Aber ist da auch, oder wäre da auch die Sorge, dass das jetzt für Werbungen eingesetzt wird, vielleicht für politische Parteien,
was du keine Lust hast? Selbstverständlich. Das, was wir heute als Fraud empfinden, als Fake. Also wenn mir gestern eine ehemalige Mitarbeiterin von mir sagt, du, ich habe gerade eine Mail von dir gekriegt und ich habe nur gemerkt, dass es ein Schatz war, weil du mit mir per Sie warst da drinnen, die sagt mir das Gott sei Dank. Also solange wir Algorithmen haben, die solche Sachen machen, ja stell dir mal vor, wenn du autorisiert was hergegeben hast, dann bist du weg und deine Stimme ist schon ein Teil deiner Identität, der nicht ganz wurscht ist. Ja, also es gibt Menschen, die sind verzweifelt, wenn ihr Parfum eingestellt wird als ihre olfaktorische Identität. Naja, da werden wir nur ans Finden. Aber wenn die Stimme weg ist und ich mit deiner Stimme Dinge sagen lassen kann, wo du dich nicht mehr wehren kannst, ja, das Nächste ist dann das Gesicht. Also dann war's das, ne?
Aber das wäre vielleicht auch so ein schöner, ich glaube, die Stimme von Darth Vader, Star Wars.
Ich bin dein Vater.
Genau.
Ja.
Und der Sprecher hat, glaube ich, seine Stimme verkauft und lebt jetzt ewig in diesem
und
Universum.
Und das ist doch völlig in Ordnung, wenn der das macht. Und es ist auch in Ordnung, ich meine, wir haben ja Impersonators. Elvis Presley hat da zu viele Impersonator und mittlerweile auch übrigens KI-Songs, wo ich weiß, du kannst es nicht mehr unterscheiden, hat das Elvis gesungen oder nicht. Und nur deshalb, weil der Komponist des Liedes nach Elvis' Tod erst gelebt hat, weiß man, es kann nicht Elvis gewesen sein. 16. August 1977. Du redest hier mit einem der größten Elvis-Fans auf dem Planeten. Oh mein Gott. Ich war in Graceland und unfortunately the king was not home. Also siehst du. Also das ist natürlich was, weißt du, wir haben ja Impersonators, wir haben ja Leute, die, es gibt eine, die fand ich auch cool, vom Berufsbild her, die ist der Hintern von J-Lo, ja, also hauptberuflich Hintern sein ist auch nicht schlecht. Also gibt's ja alles.
Ja, ja.
Aber das können die ja gerne machen. Aber wenn du die Stimme selber hergibst und damit auch, ich weiß nicht, ich hab's nicht.
Aber so der Gedanke, ewig weiter zu leben, den hast du nicht.
Also meine Stimme lebt ewig weiter und ist dann irgendwas für ein Waschmittel, die Erzählstimme, okay. Während ich bei den Radieschen bin. Ich finde das gar nicht so prall.
Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast da eh schon eingehakt, Gen Z. Jetzt die Generation Alpha ist auch am Sprung.
Beta ist auch noch Quark im Schaufenster, aber wird auch kommen.
Wird auch kommen. Da gab es jetzt ja nicht nur, ich sage jetzt mal, Missverständnisse der Lebensrealität in den letzten Jahren, die sehr deutlich geworden sind, sondern auch die Sprache hat sich da sehr verändert.
Also geh mal in eine Gen Y-Klasse, ich habe das ja an der Uni immer wieder, und sag mal, was ist ein Oheim? Was ist Minne? Was ist ein Recke? Und was ist Gesinde? Ende Gelände. Also da bin ich mir schon nicht sicher, ob das alle noch in unserem Ding wissen. Ja. Und es sind aber auch Worte, übrigens auch welche, die gerade aus dem Duden fliegen, neben Groschen und Fräulein, ist halt auch irgendwie, also hat einen Zeitstempel. Ne? Und wenn heute ein 80-Jähriger im Café Diglas sagt Fräulein, dann ist doch das völlig in Ordnung. Aber wenn ein 26-Jähriger irgendwie zu einer Fräulein sagt, naja, also kriegt der Watschen auf, oder? Also ich meine, passt dann einfach nicht. Also wo man sagt, hast du das jetzt gar nicht mitgekriegt? Auch wieder die Frage, hier bei uns, wenn du 300 Kilometer östlich gehst, schaut die Welt anders aus. Aber ja, wir haben heute unterschiedliche Welten. Es gibt sowas wie Wort, Wert, Wahrheit. Jedes Wort hat einen gewissen Wert und damit verbunden ist eine gewisse Wahrheit. Und es ist genauso komisch, wenn Menschen in unserem Alter sich dann mit Jugendworten schmücken und von sheesh, cringe, irgendwie safe. Und man sagt, naja, kannst du es auch lassen. Also muss man auch nicht machen. Aber diese Attitudes, und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass wir einfach die Situation haben, Babyboomer waren sehr stark, zuerst die Arbeit, dann das Spiel. Zuerst lernst du was Gescheites, dann darfst du irgendwas machen. Also Arbeit und Job war getrennt. Während du bei der Generation Y, Work and Travel, merkst, naja, während ich ja Website programmiere, kann ich surfen gehen.
Ja, Arbeit muss auch Selbstverwirklichung sein.
Workation darf es auch. Ja. Aber ist natürlich ein Luxusding. Nein, haben wir nicht in allen Ländern der Welt, weil in ganz vielen Ländern gibt es dann also nicht, also ist natürlich schon ein White Rich People Problem. Ja, also oder Wunsch. Das ist der eine Punkt. Der nächste ist, wir haben, also Generation X hat gemerkt, da ist das erste Mal in den 80er Jahren so der Begriff Work-Life-Balance aufgepoppt, den ich auch für einen festen Blödsinn halte, weil Work ist ja auch ein Teil meines Lives. Aber zumindest das erste Mal die Unterscheidung, wir müssen da schon auch schauen, dass was in Balance bleibt. Und wenn du heute die Gen Zs dir anschaust, also die Generation Z, naja, dann hast du das Gefühl, jetzt schau mal, dass du irgendwie jemanden, also eine Vollbeschäftigung kriegst du die ohnehin nicht. Und ohne, dass wir da jetzt ein Bashing machen, aber es ist die Generation X, also meine Generation, schuld dran. Ich erlebe es ja auch bei meinem Sohn. Ja, wir sind heimgekommen und haben gesagt, so endlich, hoch die Hände, Wochenende, jetzt ist Urlaub. Das heißt, die sind aufgewachsen mit dem Gefühl von Freizeit ist ein Gut.
Ja.
Und waren ja schon die Generation Y die Ersten, die die Enkelkinder derer waren, die Schlaganfälle und Herzinfarkte hatten und mitgekriegt haben, wir arbeiten gern. Wir arbeiten viel, aber nicht für die Klinik. Und da haben wir natürlich verschiedene Wirklichkeiten. Ich bin 1970 geboren und betrachte die Welt seit dieser Zeit. Das ist das, was ich für die Wahrheit halte.
Klar.
Ein anderer ist 2005 geboren. Das heißt, der weiß nicht, warum das Ding UdSSR hieß. Der kennt 9/11 nur aus den Geschichtsbüchern. Von der Zeit weg ist die Zeit, wo der die Welt als Wahrheit betrachtet. Und es ist aber, die verschiedenen Wahrheiten sind vielleicht nicht die gleichen Wirklichkeiten.
Aber wie bringt man diese unterschiedlichen Lebensrealitäten, Generationen zumindest sprachlich zusammen?
Nur indem wir uns einladen. Also ich meine, der Punkt, ich glaube, die Scheide war sowas, das Wegfallen von Hauptabendprogrammsendungen wie Wetten, dass. Mhm. Wetten, dass war das letzte Flaggschiff, wo von der Oma bis zum Enkelkind alle davor gesessen sind und irgendwie noch gemeinsame Schnittpunkte in der Kommunikation hatten. Selbstverständlich hat das Enkelkind gefunden, also ganz ehrlich, Oma, dein Florian Silbereisen, er ist kein Burner, ja. Jetzt ist er sogar aus dem Traumschiff rausgeflogen. Und die Oma hat gesagt, ja, aber der Justin Bieber, also, oder diese Dua Lipa, ja, und, aber wir hatten.
Ein Stefan Raab wird's jetzt auch nicht schaffen.
Genau, ja. Aber wir hatten gemeinsame Schnittpunkte, und die haben wir heute nicht mehr. Heute, also Klischee korrekt, checkt der Vater in seinem Business-Kanal, die Tochter auf Instagram, die Mutter irgendwo anders und der Sohn auf Fortnite, wo auch immer ein. Und dann soll es zu Weihnachten, Jingle Bells, oder in der schönsten Zeit des Jahres im Urlaub ganz harmonisch aufgehen. Wie soll das gehen, wenn wir nicht einmal mehr gemeinsame Schnittpunkte haben? Also Antwort, wir müssen uns gegenseitig proaktiv einladen. Also ich habe das mit meinen Kindern wirklich so installiert. Meine Tochter ist 34, mein Sohn ist 19, also auch beide völlig andere Generationen. Wir haben Y und Z. Mein Sohn hat mir gestern zum Beispiel also der redet ja nicht mit mir, die texten mir lieber, ja, hat mir gestern eine WhatsApp geschickt, Schnecki, das sollst du anschauen, das betrifft dich in der Kommunikation, war ein Beitrag über ASMR, ich habe einen Beitrag drüber geschrieben, aber trotzdem wollte er als Ergänzung, also dieses Proaktive, mich interessiert deine Meinung, Philipp, kannst du dir das mal durchlesen, ich sehe es schon so, das werden wir brauchen und das müssen wir machen und es würde vielleicht auch so eine gespaltene Welt ein bisschen verbinden, wenn man sagt, sehe ich voll nicht so wie du, aber ich will trotzdem wissen, wie du siehst, damit ich auch irgendwie ein anderes Nirvana mitkriege.
Also das Gemeinsame in der Sprache finden und Sprache nicht als Trennung.
Ja, gerne auch das Getrennte, aber es gemeinsam betrachten. Also mein Ex-Mann und ich, wir machen ja Audio-Talks jeden Samstag von 10 bis 11, der Oliver und ich. Und wir sind so unterschiedlich. Wir sind politisch anderer Ansicht. Wir sind in allen Dingen anderer Ansicht. Aber bis heute genießen, wir sind immer noch, einer meiner besten Freunde, immer noch genießen wir diese Geschichte. Wieso siehst du das so? Zeig mir das. Warum? Dieses Interesse am anderen, das übertitelt eigentlich das Thema.
Du, Tatjana, letzte Frage oder letztes Thema noch. Wir hatten ja in Österreich jetzt gerade auch die Nationalratswahlen. Politikerinnen und Politiker natürlich, die Sprache der Politikerinnen, großes Thema der Politiker. Wie hat sich denn das so, das Auftreten, die Stimme, auch das Vorbereitetsein auf Diskussionen, auf Erklärungsversuche nach der Wahl gibt es jetzt ja natürlich mannigfältig. Wie hat sich denn das verändert in den letzten 30 Jahren?
Ich finde sehr, weil die Institutionen ins Wanken gekommen sind. Wenn du heute EU sagst, dann ziehen die Leute die Mundwinkel runter. Wenn du heute WHO sagst, hat man das Gefühl, eine korrupte Partei. Wenn du heute irgendwie, bei manchen ist es so, wenn du Justiz sagst oder irgendwie Gerichtbarkeit, ja, die richten sich. Also ich finde diese, wenn du heute Kirche sagst, dann wackelt's, ja. Also viele dieser Institutionen, die in den 50er Jahren, bist du der Herr Minister, grüß Gott, Herr Minister, grüß Herr Hofrat, grüß dich. Ja, also vieles von dem, was wir in Wien ja in dieser Du und dann der Titel dazu erlebt haben, ist ein bisschen weg. Wir haben heute wieder die Sprache, die so wahnsinnig im Zentrum steht, denn sie klingen alle nicht gleich. Also auch wenn das manchen so vorkommt, aber Beispiel, Beate Meinl-Reisinger und Babler trennt vor allen Dingen der Soziolekt. Also es gibt sowas wie Dialekt. Rauch und Ludwig haben einen Dialekt, der Rauch heute aus Xieberg und der Ludwig ein bisschen wienerisch und der Kogler ein Regiolekt, wo man sagt, na servus, jetzt sind wir alle, wenn es mit dem redest, bist du gleich in der Steiermark, ne? Der beißt gleich in einen Apfel. Aber Beate Meinl-Reisinger hat natürlich eine andere Sprache, eine andere Sprache ist immer das Indiz für Herkunft, Bildungsgrad, Milieu. Und damit ist sie natürlich eine andere Identifikationsikone als der Soziolekt von Andreas Babler, der den Seinen wieder taugt, der ist von unten auf. Aber viele, die halt in der Mitte sind, fühlen sich da jetzt nicht unbedingt angesprochen. Was spannend ist in Österreich, ist dieses ewige Experiment, und ich finde es ja fast kräbig, in einem tendenziell konservativen Land zu versuchen, dass wir dieses Mal hatten wir vier Parteien links der Mitte antreten lassen. Das ist irgendwie, also weißt du, wenn man es jetzt auf ein anderes Gebiet rüberspielt, weil wir Außerirdische uns zuschauen, die liegen am Rücken und schmeißen die Nerven weg voll Lachen.
Warum tut sie euch nicht so sagen?
Genau, weil ich meine ganz ehrlich, ihr habt KPÖ, ihr habt die Bierpartei, ihr habt die Grünen, ihr habt die SPÖ, die ja auch wieder aus drei verschiedenen Parteien besteht, weil man kann jetzt nicht sagen, dass Doskozil und ehemals Kern und Babler, das kriegt ja niemand hin, dass das die gleiche Partei ist. Also ihr macht lustige Veranstaltungen in einem konservativen Land, vier Parteien links der Mitte antreten zu lassen, urwitzig. Und dann, oh, jetzt ist nichts geworden. Die KPÖ ist nicht eingezogen, die Grünen haben abbissen, die SPÖ hat verloren und die Bierpartei auch nicht. Na sowas. Also weißt du, das ist so, wow. Und also das heißt, auf der einen Seite haben wir witzige Veranstaltungen. Auf der anderen Seite, ja, es geht heute schon, ich glaube, dass Frames zum Standard gehören. Also wie framet man etwas? Da bist du ein bisschen bei den Euphemismen und Dysphemismen. Wer hat den besseren Frame? Was mich berückt, weil ich das Gefühl habe, dass mit dem Inhalt alleine geht einfach nicht mehr. So ein Inhalt und Form spielen heute eine Rolle. Ja. Ich habe Stick, wenn die Form um so viel wichtiger wird als der Inhalt, aber er ist nicht wurscht. Und jemand, der sagt, nein, ich lass mich nicht coachen, ich bin authentisch, ist halt ein Trottel. Weil authentisch an sich ist ja noch kein Gut. Es geht sehr stark darum heute, Philipp, auch in den sozialen Medien, authentisch zu wirken, nicht authentisch zu sein. Ich muss als Unternehmerin authentisch wirken. Denn wenn ich authentisch bin und mal ganz kurz meiner südamerikanischen Betriebstemperatur entsprechend bei mir im Office auszug, dann würde es niemand sehen. Ja. Ich wäre aber ganz authentisch. Ich habe jetzt einfach authentisch mal die Tassen geworfen. Nein, so geht's nicht. Aber Glaubwürdigkeit und Vertrauen ist ein Thema. Und das Interessante ist auch, wir dulden heute insgesamt schon seit den späten 80er, 90er Jahren wesentlich mehr öffentliche Lügen. Also Public Lies. Ja. Wenn Bill Clinton gesagt hat, I did not have a sexual relationship with Monica Lewinsky, haben wir alle gewusst, das stimmt nicht. Und die hat dann wirklich das Kleid aufgehoben, 7 Jahre später, auch ein Fall
für einen Psychiater. Aber man wollte es glauben.
Man wollte es glauben. Und wenn Obama sagt, er wird, gesagt hat, er wird Guantanamo zumachen, naja, und dafür den Friedensnobelpreis der EU, also alles schwierig. Und in so eine Zeit hinein kommen dann die Orbans, die Trumps und so weiter, wo man weiß, das ist alles gelogen. Aber weil alles gelogen ist, ist der Interpretationsspielraum der Deutungen, der Bedeutungen schon wieder so, dass viele offenbar finden, aber der ist ja wenigstens echt. Da ist was schiefgelaufen. Das hat sich definitiv
Also diese verändert. These, dass früher, vielleicht vor 10, 20 Jahren hat man doch gesagt, ja, Politikerinnen, Politiker, die klingen ja alle gleich. Wenn man sich, was du früher so schön beschrieben hast, auch die aktuellen Spitzenkandidaten und die eine Spitzenkandidatin anschaut, dann klingen die ja nicht.
Nein, also ich also würde sagen, weder Randy Wagner klingt, und ich meine, die ist jetzt weg, aber nehmen wir sie halt noch dazu, klingt gleich wie ein Vlasny oder und so weiter. Nein, da gibt es Riesenunterschiede. Und dann natürlich auch immer die Frage der Rollendiffusion. Also ich finde zum Beispiel, Dominik Vlasny hat klar gezeigt, und der ist ja wirklich ein fescher, sympathischer Kerl, aber dass man als studierter Arzt nicht zwingend über ein höheres Maß der politischen Bildung verfügen muss oder irgendwie Inhalte. Weil ich glaube, wenn du ihn jetzt fragst, wie ein Bundesrat sich zusammensetzt, ja, da ist dann Ende. Also das heißt, all diese Dinge werden heute gelitten. Das wäre damals nicht denkbar gewesen. Empathie, Emotionen und ESP braucht's. Mhm. Der ESP ist die Emotional Selling Proposition, also nicht das Alleinstellungsmerkmal. Kannst du halt auch in der Wirtschaft nicht machen. Alleinstellungsmerkmal Handy. Telefonieren tun die Dinger von Apple genauso wie von Huawei und von Samsung. Aber es geht um die Frage, wie ist die Partei, wie ist die Marke emotional aufgeladen? Was ist eigentlich der Grund emotional, warum der Kunde bei mir kauft, warum der Wähler bei mir andockt? Und das ist der Punkt. Die Huawei-Janer haben den Grund, der liegt in der Kamera natürlich. Das sind viele Fotografen, Grafiker. Die Apple-Leute haben ganz andere Gründe, warum die Apple-Community vernetzt ist. Darum geht es heute sehr stark. Und ich glaube, etwas, was ich jetzt nur dir sage und noch nie öffentlich gesagt habe, aber ich sage es gerne.
Es hört eh niemand zu.
Es hört eh niemand zu. Also ich glaube auch, es geht heute sehr stark in der Politik, und das haben auch, das ist in den 80er, 90er Jahren losgegangen und war Sebastian Brand, Kurz ein Brandbeschleuniger dafür. Es findet heute ein Upgrade an der Urne statt, wie am Flughafen. Also ich habe vor der Wahl eine Dame irgendwie getroffen, die also eindeutig von ihrer Biografie, von ihren Fallfehlern, von allen Dingen, die es da gibt, würde ich mal sagen, eine Arbeiterin ist also damit doch eigentlich der SPÖ zugeordnet. Ja. Die aber dann sagt, na, und ich muss ehrlich sagen, also ich finde das so toll, und der Nehammer ist so ein Verbinder und die wählt ÖVP. Mhm. Und das ist jetzt was, wo man ja erklären müsste, eine Frau, der meint sie nicht. Also ganz ehrlich, der meint sie nicht, auch der Kurz hätte sie nicht gemeint. Das heißt, viele gehen ins Upgrade. Sie wählen, wo sie gerne zugehörig wären. Denn niemand will der kleine Mann von der Straße sein. Oder Helga, Otto Normal-Helga.
Oder die Bilderkassiererin, die
will viel zitierte. Will ja niemand, ja, die viel zitierte. Also dem Babler seine Frames sind einfach vielleicht wahr, aber sie sind nicht was, wo man sagt, will ich auch sein. Den will ich. Ja, nein, sondern vieles passiert als Upgrade, dass Menschen eigentlich in die nächste Schicht, so, also jetzt mal, wenn man die Sinusmilieus hernimmt, sich wählt, der sie eigentlich nicht angehören. Wie bei einem, kann ich in die Business Class? Mit 500 Euro. So.
Vielleicht, um dieses politische Thema noch abzurunden. Wir leben ja in Zeiten der viel zitierten multiplen Krisen. Es geht ja von einer Krise in die nächste. Wie findet man in diesen Zeiten die richtigen Worte?
Indem man sich auch mal einen Schritt zurück macht und sagt, ist das etwas, was auch ein bisschen System hat? Mhm. Also System Nummer eins, es ist leichter, ein gespaltenes Volk zu regieren als ein aufgeklärtes und ein informiertes. Also es ist schon mal etwas, wo wir es den Menschen leichter machen. Und zweitens, wir leben immer noch in den 20er Jahren eines neuen Jahrhunderts. Und in den 20er Jahren hat immer schon ein besonderer Zauber inne gewohnt, nämlich dass es wahnsinnig zerklüftet war, irrsinnig rough, Frauen wieder eine Rolle gespielt haben, irrsinnig viele gegensätzliche Gruppierungen. Wenn du an die 1820er denkst, haben sich die Frauen das erste Mal gegründet. Wenn du an die 1920er denkst, ja, also Frauen vorne.
Roaring Twenties.
Ganz genau. Heute MeToo-Geschichten und so weiter. Und wir haben, also das haben wir ja alle erlebt. Wir haben das letzte Jahrtausend oder eben auch Jahrhundert, wir haben die 90er Jahre in einem anderen Gefühl zugesperrt. Das war smoother, das war ruhiger, als wir die 20er Jahre aufgesperrt haben. Und das ist halt auch was, wenn ich das ein bisschen geschichtlich weiß, dass das die rough times eines Jahrhunderts generell sind, wo ja wirklich also Nahost dazu passt und Ukraine dazu passt und alles Mögliche, dann ist es vielleicht auch was, wo man nicht nur dieses... Merkst du das? Es geht alles unter. Sondern vielleicht kann man es sogar ein bisschen einordnen. Und dieser Schritt würde uns manchmal helfen zu sagen, machen wir es den Politikern manchmal nicht so leicht, indem wir uns durch Corona, durch was auch immer, ja, spalten lassen? Ist das nicht ein bisschen einfach? Weil du musst ja heute nur noch dafür, dagegen. Und da kommen wir jetzt wieder dorthin, wo ich glaube, besonders die moralinsauer sind, zwingen andere, also die haben uns eingebrockt, dass andere am Ende der Architektur der Gesellschaft sich radikalisieren. Mhm. Und das ist schon auch was, was man denen vorhalten muss, wo man sagt, weil ihr da so übertrieben seid, nimm jetzt alles, was du magst, von Wokeness über Gender bis hin zu, alles wichtig. Mhm. Aber in der Übertriebenheit erzeugt es Gegendruck. Mhm. Und dann haben wir die Situation, wo man sagt, echt, ist das das, was du wolltest? Mhm. Wäre es nicht gescheiter gewesen? Weil was haben wir auch da? In Österreich hatten wir jetzt zwei Typen, nämlich einen Doskozil und einen Babler, die eine Frau gesprengt haben und jetzt im Endeffekt bei genau oder sogar einem schlechteren Endergebnis gelandet sind.
Knapp schlecht.
Wie deppert. Und dann aber aus einer Partei, wo man die Quotenregelung und die Frau an der Spitze hochhält, na geht so. Also es ist überschaubar, ist also alles was, wo ich immer das Gefühl habe, auch wieder witzig.
Also mögest du in aufregenden Zeiten leben, so dieser alte Fluch.
Ja, der alte Fluch.
Vielleicht als Segen.
Ist das, wo man vielleicht dem sogar was Positives abgewinnen kann, damit man nicht irre wird. Ich glaube, dass das gut wäre, sich das auch zu üben. Weil wir haben es ja erlebt. Die 90er waren anders. Also wir haben anders aufgesperrt. Ist so.
Du schreibst ja aktuell, soweit ich weiß, an einem neuen Buch. Ich glaube, es ist sogar das siebte.
Mein Nummer sieben. Und ich habe momentan keinen Bock zu recherchieren, das auch noch. Aber natürlich schreibe ich es. Und ich schreibe es vor allen Dingen für meine Kunden. Also mein Lieblingsbuch von allen Büchern, die ich geschrieben habe, ist die Kommunikationsgesellschaft. Ja. Das ist wirklich mein schlauestes Buch. Da ist auch wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen. Es ist alleine, ich habe jetzt letztes Jahr, deswegen habe ich das Gefühl, ich habe doch gerade geschrieben, habe ich die Kommunikationsgesellschaft, da muss man immer schauen, dass das aktuell bleibt, wieder refreshed. Und das war so viel Arbeit, dass ich also eigentlich das Gefühl habe, oh mein Gott. Aber jetzt wird es darum gehen, wenn du bei uns ein Business-Rhetorik-Diplom machst oder einen Business-Rhetorik-Master, etwas, was viele Menschen bitter dringend brauchen, weil sich Firmen keine Weiterbildungsbudgets mehr leisten können. Und wenn du das aber am Start hast, diese Skills, es gehört zu den Future-Skills, und da musst du immer so kleine Thementests machen. Und diese ganzen Thementests, weil so viele Kunden gematschert haben, wo finde ich denn das, wo steht das, versuche ich jetzt ein bisschen zusammenzunehmen. Darum heißt es auch Business Rhetoric Master. Und es geht um diesen rhetorischen Triathlon zwischen präsentieren ohne zu schwimmen, argumentieren ohne zu laufen und kontern ohne zu treten.
Jetzt habe ich meine Frage noch gar nicht gestellt zu deinem Buch. Du bist gleich reingesprungen.
Sorry. Klassiker.
Was kann so geschriebene Sprache, und ein bisschen eine gemeine Frage vielleicht auch für jemanden, der mit Sprechen das Geld verdient, aber was kann geschriebene Sprache, was das Sprechen nicht kann?
Für mich, gerade wenn ich da jetzt davon ausgehe, was ich da reinschreibe, ist es Reflexion. Mhm. Auch so ein bisschen ordnende Gedanken, kontrollierte Informationsdichte, womit ich merke, was ist wichtig und was ist dringlich, was lassen wir weg, was ist zu weit wegführend, clustern. Und natürlich auch stilistische Gestaltung. Mhm. Ich kann in einem Podcast, und ich habe ja zwei Podcast-Kanäle mit 45.000 Abonnenten, da gibt es immer wieder Themen, die man anreißt und die man da auch ein bisschen, wo ich meine Blogs für Podcaster auch gelegentlich. Aber ein Buch zwingt dich schon zu einem anderen Plan, zu einer anderen Tiefe, einen Gedanken in die Tiefe zu ventilieren und auch zu einem anderen Schnitt im Sinne von, was muss ich wieder wegschneiden, weil, ich meine, du kennst ja Journalisten.
Kill your darlings.
Genau, und man weiß, das wäre mir so wichtig, ich finde das so wichtig und das fliegt dann, weil man sagt, okay, ist für mich wichtig, aber vielleicht nicht für den. Und was ich mag ist, das habe ich schon in der Kommunikationsgesellschaft begonnen, ich mag wahnsinnig, es zu vernetzen, aus meinen Lesern und Leserinnen Hörer und Hörerinnen zu machen. Das heißt, am Ende jedes Kapitels hast du einen QR-Code, brauchst du nur am Handy und hast sofort dann die Podcast-Folge, wo man sagt, cool, interessiert mich oder mag ich nicht oder ja, fein. Ah, jetzt habe ich das auch irgendwie verstanden. Das finde ich fein.
Tatjana, vielen Dank. Ich würde zum Abschluss noch gern 5 kurze Fragen stellen, die ich immer stelle. Bitte mit kurzen Antworten, wenn es
ganz schwer geht.
In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Perth. Ich liebe Westaustralien, Perth.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Oh, verstört. Ja, wahrscheinlich war es der Sissi-Film, den ich als einzige runtergeschrieben habe. Ich glaube, ich und der Spiegel und alle anderen haben raufgeschrieben und das hat mich verstört. Aber im negativen Sinn. Mein Lieblingsfilm ist nämlich Der Mann mit dem Fagott von Udo Jürgens, der auch gerade Geburtstag hatte.
Stimmt. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Vielleicht keines von dir.
Verdammt. Naja, dann ist es klar. Dann ist es wahrscheinlich, also... Da dann ist es lauter Lügen von Konrad Paul Liessmann. Mhm. Also ich mag Konrad Paul Liessmann erstens gerne, der war schon zweimal bei mir im Talk mit Tatjana. Und zweitens ist es so ganz süffig, immer nur 1,5 Seiten zu unterschiedlichen Themen. Mega, mega und so politisch inkorrekt. I love it.
Was ist das schönste Lied der Welt?
In the Ghetto.
Elvis, was sonst?
Nein, du kannst es auch, wenn du Roman Gregory bist. Ich kenne den Roman, also ich würde sein Lied nicht powern, aber er hat zum Beispiel draus gemacht, und die Wagel durch Meidling. Also kannst
auch. Altbottel.
Altbottel, ja. Hör mir bloß auf. Ist ja für mich Blasphemie, aber den Gregor hat es Spaß gemacht, mich zu segieren damit.
Was soll von dir und von deiner Kunst, von deiner Arbeit nun bleiben?
Ja, mein Wunsch sind wetterfeste Flachbildschirme an einem Grab, habe ich gesehen in Holland in der Recherche für mein Buch. Während bei uns nur irgendwie Stein ist, geboren, gestorben, kehrt nie wieder, hast du dort einen wetterfesten Flachbildschirm, wo man drauf hat die YouTube-Videos, die Lieder, die der gerne gehört hat, also einfach wirklich? Ein bisschen mehr. Ja. Und zu Mitternacht wird abgedreht, fand ich lustig die Erklärung, damit auch die anderen analog schlafen können. Super. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Darum habe ich dem auch ein Kapitel gewidmet. Also so, wie sterben wir von wegen, was bleibt von uns über und wie kommen wir zu unseren Sachen. Aber so einen wetterfesten Flachbildschirm, darum hätte ich gerne gebeten.
Mit allen Podcast-Folgen.
mit ein paar Podcast-Folgen, mit meinen Lieblings-YouTubes, mit ein paar Elvis-Songs. Und was ich wirklich arg fand, Philipp, also du siehst dort diese 82-jährige Dame, wie sie noch ihre letzte Geburtstagstorte ausbläst. Das waren die letzten. Du siehst den jungen Mann noch, wie er proposed, bevor er dann einen Motorradunfall hatte. Also es ist schon auch creepy. Ich gebe es schon zu.
Und irgendwelche letzten Worte heute für uns?
Nein. Was nützen dir Parfum und Sakko von Boss, wenn du sprichst wie ein Hugo?
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war die Kommunikationsexpertin, Sprachausbilderin, Autorin und Gründerin der Schule des Sprechens, Tatjana Lackner. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles? Ist mein Podcast. Wenn euch die Gespräche gefallen, abonniert doch den Kanal und gebt ein Like. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.